Ja, stimmt das denn überhaupt? Wo ist denn in unserer trostlosen Welt Trost? Ich habe da einen alten Feldpostbrief, den ein Unteroffizier Klimke an ein Fräulein Emmy Wilhelm in Fischbach am Bodensee am 4. März 1945 geschickt hat. Und da schreibt der Unteroffizier von seiner Familie auf der Flucht, auf der wohl sehr überstürzten Flucht. Bei großer Kälte ging unser vierjähriger Jüngster verloren, verhungert und erfroren. Auf dem Trecker, auf dem meine Frau beide Beine erfror, starben noch zwei Kinder. Meine Mutter hat den Verstand verloren. Meine Frau hat nichts gerettet, keine Urkunde, kein Geld, kein Taschentuch. Bruder Graumann kenne ich gut, er hat auch alles verloren. Er ist ein froher Zeuge der Liebe Gottes. Täglich erweist sich Gottes Wort auch hier als Kraft und Trost zum Leben und Sterben. Habe hier liebe gläubige katholische und evangelische Kameraden. Trotz aller Nacht ist mein Herz getrost und voller Freude. Welch Glück, ein Gotteskind zu sein. Der Herr stärke auch ihren Glauben. Und oben drüber steht Jesaja 58, Vers 11. Das heißt, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Keiner von uns weiß, welche schrecklichen Ereignisse noch vor uns stehen. Keiner ist davor gefeit von der Angst des Lebens. Und wir wissen alle, wie furchtbar die Zerstörungsmächte in dieser Welt sind. Ob das Krankheit ist oder ob es Menschen sind, was können Menschen gemein sein? Terror, Bürgerkrieg. Die Bibel spricht wie kein anderes Buch in der Welt von der Angst. Lesen Sie mal die Psalmen. Was haben Menschen Angst durchlitten? Viele unter uns haben schreckliche Angst. Es gibt gar keine andere Sicherheit in der Angst der Welt als Jesus allein. Und Jesus sprach von der Angst. In der Welt habt ihr Angst, es gehört zur Welt. Es fängt an mit dem Geborenwerden des kleinen Babys bis in deine letzten Stunden im Sterben. Angst. Und dann sagt Jesus, aber seid getrost, habt doch Mut. Ich habe diese Welt überwunden. Er ist der einzige Trost, die einzige Sicherheit, die einzige Geborgenheit in einer Welt voller Angst. Und an ihn musst du dich anklammern. Wenn du ihn nicht hast, hast du nichts. Und er ist stärker als alles, was dich bedrohen mag. Das ist so wunderbar, dass Gott in Jesus seine Liebe zu dir offenbart hat. Er hat dich lieb. Woher weißt du denn das? Weil sein Sohn am Kreuz für dich die große Schuld deines Lebens bezahlt hat. Ohne das Blut Jesu gibt's keinen Trost und keine Geborgenheit und keinen Frieden. Und das muss fest sein, dass alles weggetan ist, was zwischen dir und Gott stehen mag, an Bösem und Ungutem. So ganz nah bei ihm bist und er dich halten kann. Und er fragt dich, vertraust du mir? Auch in den Schrecken der Welt, ich trage dich durch. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die dich betroffen haben, auch im Todestag. Auch in unheilbaren Krankheitsnöten, auch wenn alles unter dir zusammenbricht, ist der einzig rettende Glaube Jesus, mein Heiland, mein Retter. Drei Punkte, es gilt zuerst in den dunklen Stunden deines Lebens. Martin Luther hat im Jahr 1527 ganz viele Anfechtungen erlitten. Er ist vielfach zusammengebrochen in große körperlicher Schwäche. Und er fürchtete, dass er bald sterben wird. 1527 war ganz früh am Anfang der Reformation. 1521 war der Reichstag in Worms. Einer seiner besten Freunde, ein treuer Bekenner, wurde in Passau auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Luther sagte, warum kann der Satan noch so wüten? Das geht doch nicht. Und dann kam die Pest nach Wittenberg. Und die Universität sollte verlagert werden, so wollte es der Kurfürst. Luther sagt, der Hirte kann doch nicht von der Herde fliehen, ich bleibe. Und dann waren schon die Ersten im eigenen Haus an der Pest erkrankt. Und Luther schrieb damals nieder, äußerlich sind Kämpfe, innerlich sind Ängste und zwar sehr bittere. Ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen. Wir haben wenigstens Gottes Wort. Und das war dieser Psalm 46. Und dann hat er dieses Lied gedichtet. Ein feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen. Die ganz große Geborgenheit. Wir haben doch diesen Herrn. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es ist wahr, auch glaubende Leute kommen in sehr schwere Krisen ihres Glaubens. Aber der Jakobusbrief sagt, es sei gut, dass wir in Krisen kommen. Warum denn? In den Anfechtungen. In den Anfechtungen erkennen wir erst die Krone des Lebens. Was ist denn die Krone des Lebens? Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben. Die Krone des Lebens ist nicht alle Tage herrlich und in Freuden. Die Krone des Lebens ist, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wer sollte uns denn jetzt noch von der Liebe Gottes trennen können? Wir wissen es doch dort ganz fest und gewiss. Das ist der Grund. Niemand kann uns mehr aus seiner Hand reißen. Aber in solchen Stunden zerbricht unsere Selbstsicherheit. Wir kennen das. Unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein. Gott sei Lob und Dank, dass das zerbricht. Auf das können Sie nie bauen, auf Ihr Selbstvertrauen. Ihr Selbstvertrauen, das ist eine Mogelpackung. Auch wenn es in unserer Zeit als das Beste und Wichtigste vertreten wird. Nein, mein Selbstvertrauen trägt mich doch nicht durch den Tod und nicht durchs Gericht Gottes. Meine Nerven flattern, das Adrenalin steigt hoch, mein Herz rutscht in die Hosentasche, wenn all das über mich hereinbricht. Nur das Vertrauen auf den lebendigen Gott, der sich in Christus geoffenbart hat, trägt durch. Und das hält einzig. Es ist der Sieg, der die Welt überwunden hat mit allen ihren Schrecken. Und gerade in den Stunden, wenn ich das merke, mein Selbstvertrauen zerbricht, mein Mut, meine Sicherheit zerbricht. Mein Gott zerbricht nicht. Können Sie das sagen? Mein Gott, nicht ein Gott, mein Herr, dem ich gehöre, meine Stärke, auf den ich traue. Es ist 40 Jahre her im Gottlieb-Daimler-Stadion. Beim Gemeindetag unter dem Wort sprach damals Festo Kiwinsura aus Uganda. Wir haben das damals gar nicht so gewusst, wie furchtbar die Lage unter dem Diktator Idi Amin war. Eine ganz besondere Bedrohung. Und die Bischöfe haben ja kurz darauf beschlossen, wir schreiben einen Brief an Idi Amin und klagen all die Morde an, die geschehen. Und der Erzbischof Janani Luwum ging hin und hat das Idi Amin gebracht und wurde erschossen. Und damals, in dieser ganzen Bedrohung, Aus dieser Erfahrung heraus hat Idi Amin den Bund, hat damals Festung Kiewenschre, der Bischof in Neckarstadt, diesen wunderbaren Satz geprägt, den man nicht vergessen kann. Meine schwache, zitternde Glaubenshand ruht ganz fest in der starken, mächtigen Hand von Jesus. Das Glaubensgewissheit. Er hält mich und er lässt mich nicht los. Ich möchte Sie einfach fragen, ruht Ihre Glaubenshand auch so in der Hand von Jesus? Der hält mich ganz gleich, was mich bedrohen mag. Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Oder wollen Sie noch selber in Ihrer Stärke stark sein? Das hat keinen Wert. Ohne Gott allein können Sie gar nicht stark sein. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das macht Mut. Das macht Mut. Und das gibt uns eine ganz große Perspektive für die nächste Woche, für alles, was vor uns stehen mag. Ganz gleich, was Europol und das Landeskriminalamt über Salafisten sagt und über was sonst sein mag. Der Herr hat doch über unser Leben zu bestimmen. Und wir sind in seiner Hand. Mit ihm sind wir unschlagbar stark. Und dann geht das so weiter in diesem Psalm. Jetzt lass doch fallen, was fallen muss. In unserer Welt wird viel fallen. Berge weichen und Hügel hinfallen. Was tut's denn? Wenn gleich das Meer wütete und wallte, 20 Meter hohe Wellen, lass sie toben. Der ganze Boden unter deinen Füßen mag zittern. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Es gibt einen Schlager. Marmor, Stein und Eisen bricht. Und dann besingt dieser Sänger, das ausgerechnet die menschliche Liebe durchhält. Aber in unseren Tagen ist das ja häufig nicht so. Deshalb möchte ich sagen, Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber Gottes Gnade nicht, die bricht nie. Und die gilt dir. Und das Einzige, worauf du dich felsenfest verlassen kannst. Das Zweite, Gott will mitten unter uns wohnen. Nicht im Himmel. Hier unter uns, unsichtbar, will er sein bei seiner Gemeinde. Wir dürfen den großen, starken, ewigen Gott, den heiligen Gott, hereinziehen in unser kümmerliches Leben, in ihre Wohnungen, in ihr Herz hinein, da will er Wohnung machen. Ich will bei dir sein. Immer wieder hören Sie doch dieses Wort. Und in den schlimmsten Erschütterungen Ihres Lebens können Sie die herrlichsten Gotteserfahrungen machen, wie er Ihnen ganz nahe kommt. Wie erzählen uns das erst die Schwerkranken und die Angefochtenen und die Leute, die so viel Leid erlebt haben und sagen, aber das Wunderbarste, der Frieden Gottes war da und das Wort habe ich gehört wie noch nie und die Losungen im Losungsbüchlein, die waren so stark, weil der Herr sein Wort wahr macht an uns in solchen Augenblicken. Es war eine schreckliche Stunde in Israel, als die Assyrer, eine Riesenmacht, als die Assyrer gegen das klitzekleine Jerusalem gezogen sind. Die hatten ja Stadtmauern so breit, dass 12 Gespanne nebeneinander auf der Stadtmauer fahren konnten. Da war das kleine Jerusalem. Und der Sanherib hat gehöhnt, lesen Sie es mal in den Königsbüchern, auf was verlasst ihr euch denn, ihr Israeliten? Auf den Gott, auf welchen Gott? Die anderen Götter haben doch auch nicht beschützen können bei den Völkern, die ich unterworfen habe, und er höhnt und spottet. Und was macht der König Hiskia? Er nimmt den Spottbrief, den der Sanherib über die Mauer schießen lässt, geht in den Tempel und legt es hin vor Gott und sagt, jetzt musst du es machen, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, aber du musst es machen. Und wie machtvoll hat sich Gott damals am Volk Israel erwiesen, dass über Nacht plötzlich ohne einen Schuss die Assyrer abziehen. Ihr Leben ist voll von solchen Erfahrungen. Es gibt einen lebendigen Gott, der sein Wort erfüllt. Das ist so wunderbar, dass Jesus das versprochen hat. Das war sein letztes Wort auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltenden. Sie dürfen ihn finden, er will sich von ihnen finden lassen, mitten in den Bedrängnissen ihres Lebens. Und das ist ein unglaublicher Frieden. Auch wenn uns um uns her die Welt tobt, auch wenn der Boden uns an unseren Füßen wackelt, Sie wissen, Christus ist hier und ich bin in ihm geborgen. Und das erlebt die verfolgte Gemeinde heute machtvoll. Ich habe beim Abschluss des großen Märtyrerkongresses auf dem Schönblick den Schlussgottesdienst halten dürfen und habe dann gesagt, um die verfolgte Gemeinde braucht ihr euch gar nicht zu sorgen. Die hat den Frieden von Christus so machtvoll, die überwindet weit. Die kann man mit nichts mehr erschrecken, auch nicht mit dem Tod. Aber ich habe große Sorgen um unsere Gemeinde in der Freiheit. Und wo ich in den letzten 40 Jahren mit den verfolgten Christen zusammentraf, haben sie immer gesagt, wir beten für euch, ihr habt es viel schwerer in der Freiheit. Mit den Anfechtungen, wo euch das Wort Gottes aus den Händen gerissen ist, wo es mit eurer Vernunft zerstören wollt. Habt ihr denn das noch so gewiss, wie wir es erfahren? Wer Jesus ist und sein Heil und dass das Wort Gottes gilt, dass sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Gott hat sich festgelegt und dieses Wort kann man nicht anpassen. Das wird auch in unserer Zeit nicht ein anderes Wort sein. Es ist immer das gleiche Wort durch die Jahrhunderte hindurch in allen Nationen und Völkern in der Jesusgemeinde. Und darum ist das eine ganz große Ermutigung, was die verfolgte Gemeinde erlebt. Darum wächst die verfolgte Gemeinde so, weil sie sich an die Verheißungen von Jesus hält. Und das erleben sie, wo sie in dieser Spur bleiben mit Jesus. Es ist doch für sie geschrieben, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Jesaja 41, Vers 10. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann steht da, wo ist denn dieser Gott? Gott ist bei ihr drinnen, bei der Gemeinde, bei den Gläubigen, so mitten dabei. In Nordnigeria, in Südsudan. Wissen Sie, dass alle Kirchen in Syrien offen sind heute noch? Und da sind die viele Christen nicht geflohen und dass die alle überfüllt sind. Bis hin zu 70% sind Muslime, die in die christlichen Gottesdienste gehen, weil Gott bei ihr drin ist, auch bei der verfolgten Gemeinde, auch in Nordkorea. Auch in Saudi-Arabien oder in Marokko, wo sie sich gar nicht versammeln darf. Gott ist bei ihr drin, darum wird sie festbleiben. Das ist ein Geheimnis, wo die Wasserbrunnen sind, die Wasserbrünnlein. Was sind denn die Wasserbrünnlein? Das sind die großen Stärkungen im Wüstenland. Bei uns ist das ja mit dem Regen oft ein bisschen zu viel, aber in den heißen Ländern ist der Regen die große Freude, wenn Wasser da ist, Wasserbrunnen. Und wir lechzen doch nach diesem Wort Gottes, wo das Wort Gottes ist. Da werden sie gestärkt, da werden sie aufgerichtet. Ach, wissen Sie, von so vielen, was heute in den Kirchen verkündet wird, können Sie alles vergessen. Die politischen Worte und die sozialen Worte, aber das Wichtigste ist das Wort Gottes, was wir brauchen. Dass Gott zu uns redet und uns geborgen macht und Frieden gibt, wo die Wasserbrunnen Gottes sind. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer mein Wort hört, wer das Jesus-Wort hört, der hat ewiges Leben mitten in einer Welt des Todes und er ist geborgen im Frieden. Mein letztes, weiche nicht feige zurück. Jetzt haben wir viel Trost gehört, viel Ermutigung, aber wir dürfen drüber nicht vergessen, dass uns unser Herr in diese Welt hineinsendet. Diese bedrohte, umkämpfte Welt. Am letzten Sonntag hörten wir, dass Jesus sagt, vom Fürsten der Welt. Wer ist der Fürst der Welt? Der alles in der Hand hat. Satan. Und in diese Welt sollen wir hineingehen als schwache Christenleute. Ja. Gerade weil wir erschrecken vor dem tobenden Meeren, vor dem Thronen wüten. Und da sagt dieser Psalm so schön, Gott schlägt die Schlacht für dich. Und Gott führt seine Gemeinde durch, wie er sie durch die Hugenottenverfolgung durchgeführt hat. Damals die erste Christenheit in den großen Verfolgungen der römischen Cäsaren, die Waldenser und wo überall, wo die bekennende Gemeinde hindurchgeführt hat, auch im Naziterror und in der kommunistischen Herrschaft, diese kleinen Gemeinden in der Sowjetunion, weichen nicht feige zurück. Wir sind nur die Zuschauer, was Gott tut, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille! Warum still? Du sollst zugucken, was Gott tut, auch heute. Es gibt nichts so Machtvolles, wie das, was Gott mit der verfolgten Gemeinde tut, wie er sie zum Licht der Welt setzt. Wie viele Terroristen haben durch das schlichte Zeugnis der verfolgten Gemeinde Jesus gefunden und Frieden gefunden. Hat angefangen in Indonesien und heute im Iran und wo überall. Bekennt ihn den Friedefürsten, bekennt das Evangelium des Friedens. Still sein. In uns ist nicht Kraft wider diesen großen Haufen, der da ist. Aber unsere Augen sehen nach dir, Herr. Du musst das für uns lösen. Seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden. Wenn der Herr das sagt, will er der Höchste sein. Höher als all die großen Führer der neuen Weltrevolution. Viel, viel höher. Er will auch der Höchste in deinem Leben sein. Höher als alle Angst. Und er will dir einen Frieden geben, ganz gewaltig. Fürwahr, meine Seele ist still geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Psalm 130. Das wünsche ich Ihnen. Wenn Sie diesen lebendigen Glauben an Jesus haben, Ihre Seele stille wird wie ein Kind, kleines Kind bei seiner Mutter. Und jetzt steht noch da, mit dem möchte ich schließen, vom Gott Jakobs. Warum denn Gott Jakobs? Wäre doch viel besser, würde heißen Gott Abrahams oder der Gott Moses. Mensch, was macht der Mose für ein großer Kämpfer? Der Gott Davids. Nein, steht da der Gott Jakobs. Bis in unsere Lieder hinein. Warum denn? Weil der Jakob ein ganz merkwürdiger Zeuge Gottes war. Wissen Sie, er hat ja viel auf seine eigene Klugheit vertraut, auf sein eigenes Können. Er hat einen verdrehten Charakter gehabt. Hat seinen Vater betrogen, auf eine schmähliche Weise, wie sich die Felle um die Arme gebunden hat. Er hat ein großes Ziel gehabt, er wollte den Segen Gottes haben. Aber mit untauglichen Mitteln gibt's ein schöneres Bild von uns. Wir sind solche Jakobsnaturen. Das heißt beim Hosea mal, bekehre dich von deiner alten Jakobsart zum lebendigen Gott. Das brauchen wir. Wir wollen tricksen und mit allen Mitteln drum herum reden. Allein die Gnade genügt, aber es blieb dabei. Der Esau war viel stärker als der Jakob. Der Jakob war ein Muttersöhnchen. Der Esau war ein naturverbundener, grüner, fantastisch, toll. Aber Gott hat den Jakob erwählt. Und das ist das große, der große Trost am Ende dieses Psalms. Der Gott Jakobs ist bei dir. Auch in menschlicher Untreue bleibt er treu. Er kann sich nicht verleugnen. Und er zieht die Hand nicht ab. Und er segnet dich über all deinen menschlichen Fehlern, die du haben magst. Segnet er dich, weil er das in seiner Erwählung beschlossen hat. Und er will sich an dich binden. Und das ist sein Triumph, dass er auch in deinem Leben das letzte Wort hat und dich segnet. Amen.